Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel E hat einen neuen Weltmeister und er heißt Jake Dennis. Der Andretti-Fahrer hat sich in einem dramatischen Rennen in seiner Heimat London den ersten Titel geholt und war darüber überglücklich. Wir analysieren heute die Saison des Briten, gucken aber natürlich auch auf das Chaos von der Themse und die vielen roten Flaggen. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Wahnsinn, Tobi. Jetzt ist die Saison 2023 einfach irgendwie rum. Das Wochenende ist durch und wir haben einen neuen Champion. Jake Dennis hat seinen ersten Titel in der Formel E gewonnen. 3 Jahre hat es nur gedauert, seitdem er in die Serie kam. Wahnsinn, wie der einen Raketenstart hingelegt hat. Und Wahnsinn, dass wir gerade auch nebeneinander sitzen. Schön, wie versprochen in der letzten Folge, beim Frühstückstisch. Das Einzige, was nur fehlt, ist das Frühstück eigentlich, ne?
Ja, das kann man so sagen. Montagmorgen, 10 Uhr britische Zeit.
Das heißt 11 Uhr deutscher Zeit. Das war auch ein Thema, fand ich. Also so für mich, so vom Biorhythmus. Du hast fast ein Interview verpennt.
Vom Biorhythmus geht es nicht. Ich hab's nicht verpennt, ich war eine Stunde zu früh da.
Das stimmt auch. Ja, stell dir vor, wir wären jetzt irgendwie nach Estland oder sowas gefahren. Zum großen Tallinn ist da die Hauptstadt, ne? Tallinn Epri. Da wäre die Zeitverschiebung andersrum gewesen. Naja, ich verliere mich in Details. Hat dir das Wochenende denn gefallen? Jetzt so Abschluss vom Jahr, war gut?
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Wochenende mit, ich denke, da werden wir nachher auch noch explizit drauf eingehen, mit 2 sehr unterschiedlichen Rennen, die auch einen sehr, sehr unterschiedlichen Unterhaltungsfaktor haben. Aber wie gesagt, ich glaube, dazu werden wir gleich noch mehr sagen.
Genau, und der Beginn dieser Episode ist natürlich der kleine Blick in den Rückspiegel. Also, für alle, die das Rennwochenende verpasst haben, hier kommt unser Blick in den Rückspiegel. Teil 1 des Wochenendes wird zu einem der chaotischsten Rennen der Formel-E-Geschichte und beginnt zunächst mit einem guten Start von Pole-Sitter Nick Cassidy. Nach den ersten Kurven direkt dahinter sein Teamkollege Sebastian Buemi.
Die beiden Envision-Fahrer taktieren im Rennverlauf ordentlich rum und versuchen das Feld für gegenseitige Tag-Mode-Aktivierungen aufzustauen. Dennis ist in der Startphase Dritter, dann kommt aber das Drama.
Buemi und Cassidy geraten aneinander und ausgerechnet der Neuseeländer fällt mit einem zerstörten Frontflügel ans Ende vom Feld. Seine WM-Chancen sind pulverisiert, der Ärger über den Teamkollegen gigantisch.
Nur noch im WM-Kampf sind jetzt Dennis und Evans. Und letzterer ist trotz 2 roter Flaggen aufgrund von neuerlichen Unfällen und Karambolagen auf Kurs für den Sieg. Dennis braucht den 3. Platz, um den Titel zu holen und schafft das auch. Vor heimischem Publikum holt er seinen 1. Meistertitel. Was für Emotionen.
Am Sonntag sichert sich Nick Cassidy die Pole Position und 3 Punkte, die Envision im Titelkampf der Teams in Führung bringen.
Das Rennen beginnt jedoch erstmal gar nicht. Starker Regen macht es unmöglich, einen Start durchzuführen. Nach 5 Runden hinter dem Safety Car gibt es erstmal rote Flaggen.
Nach 1,5 Stunden geht es dann doch los. Das Rennen ist jedoch das Ereignisloseste seit vielen Jahren. Nick Cassidy fährt ungefährdet den Sieg nach Hause und wird Vize-Weltmeister. Dahinter belegen Mitch Evans und Jake Dennis die anderen Podestplätze.
Envision Racing gewinnt die Teamwertung vor Jaguar und Andretti, die sich noch an Porsche vorbeischieben.
Die Formel E hat einen neuen Champion und er heißt Jake Dennis. Und das unter den dramatischsten Umständen, die man sich im Hollywood-Drehbuch eigentlich hätte zusammenbauen können. Finde ich eigentlich auch eine ganz nette Notiz, ne? Jake Dennis mit dem Spitznamen Hollywood, weil der ja immer so spektakulär und filmreif fährt und das immer so dramatisch ist, wenn er auf der Strecke unterwegs ist. Jetzt hat er so ein richtiges Hollywood-Rennen bekommen, um da seinen Titel zu holen. Irgendwie eine nette Pointe in der ganzen Sache. Es gab ein Hin und Her in diesem Rennen. Wir sprechen da auch gleich nochmal drüber. Ich will jetzt aber eigentlich mal die These aufstellen, dass er gar nicht in London unbedingt den Titel gewonnen hat, sondern dass das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, das zu sagen, aber das ist schon vorher passiert, meiner Meinung nach. Was denkst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Den Grundstein hatte er in der ganzen bisherigen Saison gelegt. Natürlich hatte er auch ein paar schlechte Rennen, aber ja, wenn er in die Punkte gekommen ist, außer einmal in Rom, hat er es auch jedes Mal aufs Podium geschafft. Ja, 10 Podestplätze stehen am Ende zu Buche, mehr als je ein Fahrer in einer Formel-E-Saison erreicht hat. 2 Rennen hat er gewonnen, er hat quasi als One-Man-Show Andretti auch zum dritten Platz der Teammeisterschaft gehört. Er hat 91% der Andretti-Punkte in der Saison gesammelt. Das sind alles sagenhafte Statistiken. Aber auch in London hat er richtig, richtig gute Leistungen abgeliefert. Das Samstagsergebnis musste er sich hart erarbeiten. Da hatte er durchaus mit Teamplay von Vision zu tun. Und Mitch Evans hat auch sehr hart gekämpft. Er hatte auch die ein oder andere unliebsame Begegnung auf der Strecke mit einem der Porsche-Piloten. Da war schon sehr, sehr, sehr viel drin für Dennis.
Ich fand diese Dynamik da am Samstag auch so spannend. Also es war einfach ein Rennen mit so vielen Facetten und so vielen Geschichten, die sich gleichzeitig abgespielt haben. Andretti und Porsche hatten ja auch ihrerseits so eine Teamstrategie sich zurechtgelegt. Genauso wie Envision und Jaguar sich das ausgedacht hatten, gab es da auch einen Nicht-Angriffspakt gewissermaßen zwischen Porsche und Andretti. Und irgendwie gab es dann ja doch noch Kämpfe trotzdem mit Pascal Wehrlein. Und den habe ich nach dem Rennen genau das gefragt. Warum habt ihr denn da gekämpft, wenn ihr euch nicht angreifen sollte? Und das hier hat er gesagt.
Ja, es gab eine Strategie, dass ich Jake nicht angreifen durfte, solange Cassidy vor ihm war. Als Cassidy dann das Problem hatte mit seinem Auto, hätte es eigentlich andersrum gehen müssen, aber ich musste trotzdem hart dann an Jake mich vorbeikämpfen, was ja soweit geklappt hat. Aber ja, heute ist mein Rennen von Rust zerstört worden und alles andere ist ja. Niemand ist größer als unser Team und deswegen werden Anweisungen befolgt. Von manchen mehr, von manchen eben nicht.
Und natürlich haben wir auch bei Jake Dennis nachgefragt, der das ein bisschen, nicht unbedingt anders sieht, aber ein bisschen liberaler auslegt. Hört mal hin.
I mean, in the end, there was no help, so there was no real strategy. I mean, we thought we went in there with a bit of an agreement, quite a fluid one, but yeah, I mean, it didn't pan out the way I was hoping. Obviously, in a high-stressed environment for myself, I was just hoping I would have much more help. But, I mean, it feels even sweeter that we did it alone. And yeah, I just... Big shout out to my team for allowing me to obviously finish on the podium today.
What was the agreement? Was it that Pascal helps you as long as Nick is in front of you?
It's difficult to go into. It's a complicated situation. But yeah, nothing really too much to go into, really.
So oder so, die Freude über seinen Titel ist riesig. Ich habe gerade gesagt, es ist sein drittes Jahr. Der hätte in seinem Rookie-Jahr ja schon fast die Meisterschaft gewonnen. Das war damals in Berlin mit dem großen Unfall, erst in der Startphase, da war er nicht involviert, dann hat er super Chancen gehabt auf die Meisterschaft und dann ist der Inverter zusammengeschmolzen in Kurve 1. Das war ein dramatisches Bild und ich werde auch nicht vergessen, das ist für mich eines der Jack-Dennis-Bilder. Ich glaube, einerseits, wie er in Valencia gewinnt in seiner Rookie-Saison, andererseits jetzt wahrscheinlich, wie er den Titel 2023 hochreckt und dann, wie er in der Auslaufzone da von Berlin steht und die Hände in die Luft schmeißt und frustriert rumschreit. Das sind die drei Assoziationen, die ich mit Jake Dennis in der Formel E habe. Und das ist umso schöner, dass er das jetzt nach diesem ganzen Drama im vorletzten Jahr, im letzten Jahr war er auch lange vorne mit dabei, dass er es jetzt geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch, Jake. Richtig, richtig verdient. Und ich denke inzwischen, jetzt wo wir hier gerade so sitzen, ne, Montagmorgen 10 Uhr, der ist sicherlich am Auskatern, wie ich den kenne. Ich habe gerade schon, bevor wir hier aufgenommen haben, so ein paar Instagram-Stories durchgewischt. Von der Gala gestern Abend und von der Aftershow-Party. Und wie üblich, eine Alejandro Agag-Organisationsparty. Da wurde richtig gefeiert. Den Samstagabend. Den Tag, an dem er den Titel geholt hat, den wollte er jetzt aber erstmal mit Freunden und Familie genießen. Das hat er uns gesagt dazu.
It's a massive relief to be able to enjoy tonight, enjoy tomorrow and have no pressure going into a day like tomorrow. I mean, yeah, we still want to fight for the teams, but I mean, I'm just going to enjoy tonight, family and friends, dinner and yeah. Feels like I don't have to be in bed by 10 p.m, which is nice.
Talk us through like emotions as well, because obviously you were probably a surprise pick for the BMW drive 3 years ago. To go from a surprise pick to world champion in 3 years is a pretty remarkable turnaround, really.
Yeah, huge turnaround in my career from 3 or 4 years ago. So, yeah, I mean, we entered Formula E with a bit of a bang and, you know, almost became rookie champion, or almost became world champion as a rookie. But, I mean, this year feels proper high level, you know. We've had so many podiums that...
Thank you
so much.
But yeah, we've had worked at such a high level and really feel like we deserve this.
Is the consistency really been the key to success then this season?
100%. You need consistency to win championships, and I just feel like the level that me, Mitch and Nick have worked at this year is just next to none. You know, every time I deliver a good lap, you know, they're just behind me delivering the same. So it's relentless between us, and it really made it that much more sweet.
Ich habe noch eine Frage an dich, Tobi. Und zwar, wenn du so von diesen Statistiken gerade erzählt hast, ist Dennis denn jetzt der dominanteste der, wie viele gab es bisher, 7 Formel-E-Meister?
Würde ich nicht sagen. Man muss natürlich bedenken, es gibt mittlerweile deutlich mehr Rennen, als das früher der Fall war. Insbesondere die Corona-Saison 2020 bestand nur aus 11 Rennen. Und da, glaube ich, ist Antonio Felix da Costa noch deutlich dominanter gewesen. Der hat natürlich auch mehr Rennen gewonnen als Jake Dennis. Jake Dennis hat in Anführungszeichen nur 2 Siege gefeiert, Mitch Evans aber zum Beispiel 4. Aber nichtsdestotrotz, die Konstanz hat's mal wieder gemacht. Und da sind wir bei einem ähnlichen Vorgehen, sag ich mal, wie in der vergangenen Saison, wo Stoffel Van Dorn ja auch nicht der Fahrer war, der die meisten Rennen gewonnen hat. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Er hat jedes Mal gute Punkte gesammelt und das hat am Ende dann dafür gesorgt, dass er in der Punktestatistik ganz vorne war und nicht mehr eingeholt werden konnte.
Ich habe die Frage mit der Dominanz auch mal unserem Kollegen von MySports gestellt. Flo Obst, schönen Gruß. Der kommentiert für unsere Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz die Formel E. Und das hier sagt er zur Frage, ob Dennis jetzt der große Dominator war in diesem Jahr oder nicht.
Ja, erstmal moin in die Runde. Ob er der dominanteste Formel-E-Weltmeister aller Zeiten ist, das glaube ich nicht. Von den Zahlen her und vom Abstand her am Ende der Saison war es Antonio Felix da Costa. Ich finde auch, dass Cassidy es genauso hätte werden können in der Saison. Wenn wir mal sehen, dass es im zweiten Rom-Rennen dieses unglückliche Manöver von Mitch Evans gab gegen Cassidy in einem Rennen, wo er normalerweise mindestens Dritter geworden wäre. Und dann die Aktion von Buemi und ihm halt im ersten Landenrennen. Dann hat er 30 Punkte Rückstand gehabt. So, wenn er dann zweimal Dritter nur gewesen wäre, wäre Punktzahl gleich gewesen mit Jake Dennis. Dennoch, dieser Rekord mit 11 Podien ist extrem beeindruckend. Wenn wir bei Stoffel van Dorn haben wir schon gesagt, okay, in der Hälfte der Rennen auf dem Podium sehr, sehr starke Leistung, wird in der ausgeglichenen Formel E schwierig, das zu übertrumpfen. Das hat er ja nun locker geschafft. Ich möchte nicht verhehlen, dass Jake Dennis durchaus auch Rennen hatte, wo er Pech hatte. Gerade dann, als René Rast ihn erwischt hat, als Ticktim ihn erwischt hat und ihm das Rennen versaut hat. Einmal hat er es in Berlin ja selber weggeworfen, als er dann da Costa erwischt hat. Und deswegen, aus meiner Sicht, hätte es auch Cassidy werden können und wäre auch nicht unverdient gewesen, wenn Nick Cassidy es geworden wäre. Er hat es wie Cassidy verstanden, beide Rennstile zu beherrschen. Also in den klassischen Rennen war er oft stark, siehe Mexiko, wo er mit großem Abstand Erster geworden ist. Aber er war eben auch in diesen Pack-Racing-Rennen sehr stark und war clever und hat es verstanden, wie es funktioniert. Das gilt für Nick Cassidy natürlich auch, der Siege von 8, 9 und 10 im Grid geholt hat. Ja, deswegen würde ich sagen, er ist nicht der dominanteste Weltmeister, aber er hat wirklich eine fast komplette Saison hingelegt.
Das war irgendwie jetzt ein kurzes Kapitel zum Meister, habe ich das Gefühl. Also ich gucke gerade mal auf die Uhr und irgendwie haben wir gar nicht so viel über Dennis erzählt, aber da gibt's vielleicht auch einfach wenig zu sagen nach diesem Wochenende. Das war souverän. Nicht dominant, aber es war souverän, wie der das gemacht hat. Bockstark.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ist der einzige Porsche-Fahrer, muss man, denke ich, noch mal hervorheben, der auch die ganze Saison über im Qualifying immer wieder brilliert hat. Das war ja das große Problem, dass das Porsche-Werksteam, insbesondere Antonio Felix da Costa, aber auch Pascal Wehrlein immer wieder hatten, dass sie es im Qualifying auf die eine schnelle Runde einfach nicht hinbekommen haben, während Jake Dennis da sich überhaupt keine Blöße gegeben hat und tatsächlich regelmäßig das Auto in die Top 4 gestellt hat, ja, auch 2 Pole Positions geholt hat. Das war schon großes Tennis.
Auf jeden Fall. Großartig gemacht von Jake Dennis. Herzlichen Glückwunsch zum Titel. Jetzt gab es am Wochenende von London ja aber dann doch die eine oder andere Kontroverse. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir die Analyse von allen Teams in eine ganz eigene Episode schieben. Machen wir ja eigentlich auch traditionell immer so, ne? Also einmal schön über jedes Team reden oder sowas. Das machen wir in der nächsten Folge. Lass uns mal in dieser Episode, Tobi, bei London bleiben. Und für den Start jetzt mal bei Envision bleiben, die auch mit teaminternen Regelungen in dieses Wochenende gegangen sind. Zumindest müsste man das ja irgendwie meinen. Als WM-Führende sind sie in der Teamwertung nach London gereist, Sebastian Buemi und Nick Cassidy, die zwei, die die Punkte sammeln in der Teammeisterschaft für Envision. Und die zwei haben dann ausgerechnet in der Startphase von diesem Samstagsrennen geführt. Und was dann aber passiert ist, das kann, und jetzt machen wir den Bogen zu Hollywood zu, eigentlich Hollywood auch kaum glauben. Die beiden Envisions stehen sich im Weg.
Genau, Nick Cassidy hat anfangs in Führung gelegen und Sebastian Buemi hat sich hinter ihm ein bisschen zurückfallen lassen, dass Cassidy zweimal den Attack Mode aktivieren konnte. Der Zeitverlust in London war mit anderthalb Sekunden doch relativ groß, sodass da durchaus eine etwas größere Lücke vorhanden sein musste. Aber die hat ihm Buemi zweimal verschafft. Und ja, dann kam das, was eigentlich kaum jemand glauben wollte. Cassidy lässt sich überraschenderweise dann auf einmal selbst zurückfallen, um das Spiel rumzudrehen und für Buemi die Lücke zu schaffen, damit dieser den Attack-Mode aktivieren kann. War ein schöner Plan gewesen, aber Sebastian Buemi verpasst zum einen die Attack-Zone und zum anderen passt Nick Cassidy nicht auf, sodass Mitch Evans auch noch vorbeigehen kann. Und damit war großes Chaos vorprogrammiert. Offenbar wurde da ja auch das Ganze relativ schlecht koordiniert. Wir haben inzwischen auch den Teamfunk nachhören können, der da im Rennen zwischen Buemi und seinem Renningenieur und auch zwischen Cassidy und seinem Renningenieur gewesen ist. Sebastian Buemi fragte mehrfach nach, was er denn jetzt mit Cassidy anstellen soll. Und Cassidy sagte man hingegen, aber Buemi wisse Bescheid, dass man die Plätze tauscht und Nick Cassidy wieder nach vorne lässt. Davon wusste Buemi zu dem Zeitpunkt aber noch gar nichts. Und der fragt danach, Cassidy fällt jetzt neben mir gerade durch die Kurve, was soll ich machen? Und bis er dann die Antwort vom Renningenieur bekommt, ist es auch schon passiert, Nick Cassidy schlägt mit seinem Frontflügel am rechten Hinterrad von Sebastian Buemi an. Der Frontflügel geht dabei zu Bruch, rutscht unter das Auto und damit ist quasi das Rennen und auch die Meisterschaft für Cassidy gelaufen.
Tja, und für den wirkte das dann natürlich wie, als würde Buemi die Teamorder verweigern. So, das ist, stell dir mal vor, du sitzt in Cassidys Fahrzeug und kriegst über den Funk gesagt, okay, Jung, der Teamkollege vor dir, der weiß Bescheid, der lässt sich gleich vorbei. Und dann macht er das einfach nicht. Und der Teamkollege wusste aber gar nicht, dass er vorbeilassen sollte. Das ist irre. Das ist wirklich irre, wie das für Cassidy gewirkt haben muss. Und für den ratlosen Buemi in der Situation wirkte das so, als wäre Cassidy vollkommen übermütig gewesen. Also das Drama war einfach programmiert. Und ja, diese Koordinationsprobleme, das hast du gerade ganz richtig gesagt, die gipfelten dann im, ich nenne ihn jetzt wirklich mal Super-GAU. Ich bin vorsichtig mit Superlativen, aber das ist wirklich der größte anzunehmende Unfall für oder Unglück für Nick Cassidy gewesen. Da war innerhalb von wenigen Metern wirklich seine WM dahin. Ich glaube, das war, sonst sagt man ja immer so, ja, irgendwann im Verlauf des Jahres ist die WM mal futsch gegangen. Klar, der Unfall in Rom, der hat jetzt auch nicht geholfen mit Mitch Evans, aber Cassidy hatte das selbst in der Hand, in London noch im WM-Kampf zu bleiben am Samstag. Und dann das mit Buemi. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. DNF als Resultat, viel Frust als Resultat. Ich dachte ja zwischenzeitlich auch Cassidy, boah, der muss jetzt gerade in dem Moment ganz schön glücklich sein, dass er nächstes Jahr für Jaguar fährt.
Was ganz witzig ist zu dem Thema, da wurde auch der Abt-Teamchef Thomas Biermeier drauf angesprochen, der ja am Wochenende vermeldet hat, dass Robin Freins das Team verlässt. Und es gibt Gerüchte, dass Robin Freins zu Envision wechselt und Nachfolger von Nick Cassidy wird. Und ja, der hat seinem Nochfahrer da viel Glück gewünscht bei seinem Team nach diesem Wochenende, ja, bei dem, was da abgeht. Natürlich nicht ganz unironisch, aber das war schon witzig, fand ich.
Wobei fairerweise auch bei Cassidy und Jaguar ist auch nicht ein Team, wo es immer nur harmonisch zuging zwischen den beiden Fahrern.
Also Envision.
Nee, bei Jaguar. Also wenn Cassidy Jaguar? Zu Jaguar geht,
ach so.
Genau. Dann denk mal an Hyderabad zurück oder sowas. Das war natürlich eher Sam Burns Problem, der ist dann ja weg. Aber so oder so. Da geht's auf jeden Fall ganz sicher 2024 noch munter her. Aber lass uns erstmal in diesem Jahr bleiben und an diesem Sonntag bleiben. Denn da hat Envision das ja irgendwie dann doch hinbekommen, dass sich beide Fahrer wieder vertragen, sich die Hand geben, sich mal kurz auf die Schulter klopfen, ein bisschen über den Rücken streicheln und sich mal richtig fürs Team reinhängen. Das hat dann ja plötzlich wieder harmoniert da.
Ja, auf jeden Fall. Es fing ja auch schon im Qualifying an. Beide Envision-Fahrer haben es in die Duellphase geschafft. Ja, Nick Cassidy sogar mit einer Wahnsinnsrunde auf die Pole-Position. Da hat er Mitch Evans tatsächlich um 12.000stel Sekunden waren es, glaube ich, geschlagen. Und der hat auch eine richtig gute Runde hingelegt. Also das war schon richtig gut. 3 Punkte, die dann dafür gesorgt haben, dass Envision wieder an Jaguar vorbeigezogen ist. Denn nach dem Evans-Sieg am Samstag hatte Jaguar auch die Führung in der Teamwertung übernommen. Zwar punktgleich mit Envision, aber die 3 Punkte haben dann erstmal das Pendel in Richtung Envision ausschlagen lassen. Und ja, zum Rennen, glaube ich, müssen wir relativ wenig sagen. Es waren schwierige Bedingungen, als nachher dann doch gefahren wurde. Die Strecke war nass. Die Fahrer hatten Sichtprobleme. Dazu kam die Tatsache, dass die Renndistanz kürzer war als am Vortag. Das heißt, es musste auch weniger Energie gespart werden. Und damit war dann im Endeffekt die Möglichkeit relativ gering, dass irgendwelche Überholmanöver stattfinden. Sebastian Buemi hat es dann doch tatsächlich geschafft und hat Sam Bird überholt.
Ausgerechnet die zwei,
Genau, ausgerechnet die beiden. Und ja, damit lagen beide Envision-Fahrer direkt vor beiden Jaguar-Fahrern. Und ich glaube, man muss kein Mathe-Genie sein, um zu sagen, wenn ein Team 3 Punkte Vorsprung hat vor dem Rennen und dann beide Fahrer vor den beiden Fahrern des anderen Teams liegen, dann reicht das für die Meisterschaft. Und tatsächlich ist es dann am Ende auch so gekommen. 12 Punkte Vorsprung hat Envision auf Jaguar gehabt und ja, damit hat das Kundenteam das Werksteam geschlagen. Und das ist ja nicht das einzige Mal, dass das vorkam.
Nee, das finde ich auch ziemlich interessant. Also da hat Porsche natürlich deutlich betont im Verlauf des Wochenendes, ja, wir sind ja eigentlich ein Team mit 4 Autos. Ne? Also wir machen ja alles gemeinsam. Und es ist schon so, dass wir alle auf einer Seite stehen. Und das glaube ich auch bis zu einem gewissen Grad. Aber du willst natürlich als Werksmannschaft nicht die Butter vom Brot genommen bekommen von deinem Kundenteam. Auch wenn das Kundenteam so wichtig für den Erfolg ist, aber das ist schon eine dolle Niederlage, mal weggeguckt von Porsche, für Jaguar TCR Racing. Dass die hinter Envision gelandet am Ende des Tages. Heieiei. Jaguar hat sich reingehangen dieses Jahr, aber es waren dann wahrscheinlich am Ende des Tages einfach zu viele Fehler zwischen des Teams. Falls ihr das gerade hört, Tobi macht sich gerade eine Dose Wasser auf. Nee, Coca-Cola Light ist es. Prost. Ich will, während er den ersten Schluck nimmt, kurz nochmal zu Silva Filippi aber zurückkommen. So, jetzt kriegen wir hier die Kurve tatsächlich. Denn so viel es für die Werksmannschaft bedeutet, hinter dem Kundenteam zu landen, so gut ist es fürs Kundenteam natürlich, vor dem Werksteam zu landen. Zumal es ja ein Kundenteam ist, das buchstäblich von Tag 0 an in der Formel E dabei ist, mit Chef Sylvain Filippi. Und den habe ich nach dem Rennen auch nochmal abgefangen und mir erzählen lassen, wie viel das für ihn bedeutet und wie viel das für das Team heißt.
Of course, it feels amazing. To be fair, I don't think it's sunk in yet. Like, you know, the season was so up and down and yeah, we had some amazing results. Winning Monaco was incredible. But ultimately, yeah, we started this team 10 years ago. This is our 9th season, and yeah, great to do it finally. As I said earlier, doing it for the team mostly. Yeah. I love this team with all my heart, and I just I'm just so happy for them.
Talk to me about the ups and downs of this weekend especially, because you now have the highest of highs, thankfully, at the end of the weekend, and yesterday night must be one of the lows of the season.
Yes, that's correct. Yeah, I've seen a lot of up and downs and a lot of roller coasters over the many years. But yeah, yesterday it really hurt, especially because it hurts more when the car is really quick and you know you can win it. And as a team, we got greedy. We made the wrong strategy calls. But, you know, always easy in hindsight, but we could have done things differently. So it just felt difficult because it was a wasted opportunity. So we had to bounce back today. And that was my job last night to make sure that the whole team is... you know, together and pushing as hard as we can today. And of course they did, because they are an amazing team. So yeah, today we delivered and Nick's drive was just incredible.
Und so stehen die Endstände dann fest. In der Fahrerwertung steht es bei Jake Dennis und Nick Cassidy 229 zu 199. Das ist dann doch halbwegs deutlich geworden. Und bei den Teams 304 zu 292. Das ist ordentlich eng gewesen zwischen Envision und Jaguar. Das ist der Endstand vom Jahr 2023. Wahnsinn, was für eine Saison. Es gab an diesem Wochenende so viele Geschichten. Von Jean-Éric Vergne, der fluchend über sein Team die Saison resümiert, obwohl er dann doch es irgendwie auf Position 5 am Ende geschafft hat. Porsche, die noch Platz 3 in der Teamwertung verloren haben. Sascha Fenestras heftiger Unfall am Samstag. Da war eine ganze Menge geboten in London. Unter anderem ja auch 4 rote Flaggen. Das habe ich noch nie erlebt, Tobi. Lass uns mal kurz darüber reden. Das gab's, glaube ich, in der Formel E noch nie. So viele Unterbrechungen.
Nee, tatsächlich. 4 rote Flaggen an einem Rennwochenende. Im Rennen selber hat's tatsächlich auch noch nie gegeben. Ja, mal eine rote Flagge, vielleicht auch mal eine zweite. Aber in der Häufigkeit haben wir das tatsächlich noch nie erlebt.
Nee. Und genau darüber müssten wir eigentlich mal reden. Was war denn da alles los? Da gab's Unfälle, da gab's Wetter und da gab's Regeln dabei, die gebrochen wurden. Und die wiederum haben für eine Menge Kontroverse nach dem Grand Prix gesorgt, weil die Fahrer sich über die FIA beschwert haben, wie da mit Entscheidungen umgegangen wurde. Lass uns mal vielleicht ganz oben anfangen. Wie sind denn eigentlich die Regeln bei roten Flaggen? Was darf man nicht?
Also die Regeln bei roten Flaggen sind, dass alle Fahrzeuge mit 50 km/h maximal zurück in die Box fahren müssen und dann vor ihrer Garage anhalten müssen. Die Autos dürfen dann anschließend von den Mechanikern nicht berührt werden, da sie unter Parkvermehrregeln stehen. Wenn allerdings doch eine Reparatur notwendig oder gewünscht ist, muss das Auto zurück in die Garage geschoben werden und mit dem Zurückschieben in die Garage verliert das Auto den aktuellen Platz, den es belegt hat. Wenn der Fahrer dann also nachher wieder rausfährt und am Rennen teilnehmen will, wenn es weitergeht, muss er nach ganz hinten, ans Ende des Feldes.
Okay. Und warum gab es dann so eine Kontroverse darüber, dass zum Beispiel Sergio Sette Câmara, der hat in der Box geparkt am Samstag, ne, war das am Samstag? Ja, es war am Samstag, logischerweise, da gab es die ganzen Unfälle. Und hat seinen Frontflügel nicht wechseln lassen, und wurde aber trotzdem im Nachhinein disqualifiziert. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Die Teams sind selber für die Sicherheit verantwortlich. Aber sie können unter gewissen Umständen da auch von der FIA überstimmt werden. Und im Fall von Sergio Sette Câmara war es tatsächlich so, dass der stellvertretende technische Delegierte während der zweiten Rennunterbrechung sich das Auto des Brasilianers angeguckt hat und gesehen hat, ja, der Frontflügel fehlt, aber die Kamera, die am Frontflügel vorhanden war, die baumelt am Kabel unter dem Resten des Frontflügels drunter. Und der sagte, das wäre so nicht sicher, die Nase müsste getauscht werden, also neuer Frontflügel, neuer Kamera. Und das hat das Team allerdings nicht gemacht, weil das Team darauf bestanden hat, dass das Auto in dieser Form sicher sei. Und auch so argumentiert hat, dass in der ersten Rennunterbrechung das Auto schon genauso ausgesehen habe. Und da hätte sich keiner darüber beschwert, dass es hätte getauscht werden müssen. Hintergrund war der, bei der zweiten Rennunterbrechung waren nur noch 4 Runden zu fahren. Also wenn man dann nach hinten gefallen wäre, hätte man keine Möglichkeit gehabt, mehr Positionen gut zu machen. Während die erste Rennunterbrechung ja schon kurz vor Rennhalbzeit gewesen ist. Da wäre noch genug Zeit gewesen. Wie gesagt, man hat auf Seiten von Nio333 so argumentiert, vor einer Viertelstunde warst du schon mal hier und da war das Auto in Ordnung, also fahren wir trotzdem. Wir glauben, dass es sicher ist.
Und die FIA hat dann in der Situation schon gesagt, wenn ihr jetzt trotzdem rausfahrt, dann gibt es die schwarze Flagge. Und Nio meinte, ja, versucht's doch. Versuch's mal, mir eine schwarze Flagge zu geben. Leider sitzt die FIA da in diesem Fall am längeren Hebel und hat tatsächlich Sette Câmara nach dem Rennen disqualifiziert. Der war einigermaßen säuerlich über diese Situation. Ich habe ihn dazu mal gefragt.
I think the FIA was very disorganized during the race. Mm-hmm. And the race was hectic. Yes, it was hectic. but they need to be in the level of this series. And it's not from today that Formula E has done hectic races. They have to be in the same level. And I think, well, with the drivers, the comments some other drivers had on the press, also with me speaking to them personally, I think a bunch of us feel like it's not been in this type, especially on these messy races. They kind of saturate, they collapse, and they cannot take decisions fairly or fast enough. And exactly as you said, why did we get called only in the second red flag, not in the first one? And why did the wrong guy came to take, the guy who came, they gave us the order. From what I understood from the team, he doesn't really have the authority to do that. So imagine us stopping the car and changing the nose. If not even the correct guy came to tell us, I mean, then we would have missed our race for nothing. So he said, he didn't say we need to change the nose. He just said, if you go out like this, we'll get a black flag. And we said, fair enough, give us a black flag, but we'll go out, give us a black flag. They didn't give. So it's completely wrong. He never said we had to change it. He just said we'll get a black flag. And we said, we risk it, we go out. And anyway.
Nach dem Samstagsrennen hat Neo333 übrigens angekündigt, einen Protest gegen das Rennergebnis einzulegen, um vielleicht nochmal in Revision zu gehen bezüglich dieser Strafe. Ob sie das jetzt tatsächlich machen, es wäre ein großer Anlass da gewesen, denn ZT-Kamera hatte viele Punkte gesammelt, die das Team vor Mahindra in der Gesamtwertung gebracht hatten. Die hatten sie zwischenzeitlich verloren. Dan Ticktem hat die Punkte aber wieder reingeholt am Sonntag und jetzt ist Neo333 doch vor Mahindra in der Gesamtwertung. Deswegen warten wir mal ab, ob dieser Protest tatsächlich kommt. Ein anderes Team, das auch einen Protest angekündigt hat, das könnte also gleich zweimal an den grünen Tisch gehen, nochmal dieses in Anführungszeichen finale Endergebnis vom Samstag, ist Porsche. Und da gab es ja eine spaßige Situation mit dem schleichendsten Plattfuß aller Zeiten.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Und zwar war es so, dass Antonio Felix da Costa offensichtlich über ein Trümmerteil von René Rast gefahren ist. René Rast war kurz vorher mit Pascal Wehrlein kollidiert und hat dann anschließend ein Problem mit seinem Frontflügel gehabt. Der hängt nämlich auch schief. Und er hat dann im besten Dan Ticktem-Style, sage ich mal, versucht, die ganzen Curbs zu treffen, damit er dieses Teil vom Frontflügel, das an seinem Reifen hin und wieder schliff, noch abbekommt. Ist ihm nicht ganz gelungen, aber was ihm gelungen ist, ist, dass er den vorhandenen Frontflügel, der noch dran war, in 1000 kleine Teile zertrümmert hat. Und über die ist dann Antonio Felix da Costa, der unmittelbar hinter ihm lag, drüber gefahren. Und der hatte im Anschluss dann einen Schnitt im Reifen, was der dafür gesorgt hat, dass langsam die Luft entweicht. Und kurz vor dem Rennende war es dann, oder bei der zweiten Rennunterbrechung war es dann tatsächlich so, dass die Luft ja so weit entwichen war, dass der Luftdruck des Reifens unter dem Minimum lag, was vom Reifenhersteller vorgeschrieben ist. Und aufgrund dessen hat die FIA Porsche und Antonio Felix Costa bestraft. Sie hat eine Zeitstrafe von 3 Minuten bekommen. Ich habe das noch nie erlebt, dass so eine umfangreiche Zeitstrafe ausgesprochen wurde. Also Zeitstrafen kenne ich eigentlich nur von 5 oder 10 Sekunden. Alles, was darüber hinausgeht, mal eine Durchfahrtsstrafe. Mhm. Wenn die nachträglich ausgesprochen wird, kann der Fahrer natürlich nicht mehr im Nachhinein durch die Box fahren. Die wird dann in einer Zeitstrafe umgerechnet. Da haben wir auch schon mal 30, mal auch schon mal 45 Sekunden. Aber 3 Minuten ist echt heftig. Und ja, bei einem Rennen, was 5 Runden vor dem Schluss nochmal neu gestartet wird, ist klar, mit 3 Minuten Zeitstrafe wird man Letzter. Und ja, so ist das auch bei Antonio Felix da Costa gewesen. Anstelle von Platz 2, den er eigentlich im Ziel belegt hat, wurde er Letzter. Und das hat Porsche viele wichtige Punkte gekostet. Und das ist auch die Motivation, die das Team hat, um da möglicherweise gegen Protest einzulegen.
I think 7 cars restarted after a red flag with no front wings. So people are restarting with no front wings, broken front wings, broken rain lights, whatever it is. And me, that I'm nursing a car home with, you know, trying to get the car back home, which I deemed that it was safe to drive, and I proved that it was safe to drive. I now get a penalty because of this. So you're able to do a qualifying in Rome with a broken ring. They say you can keep going, like Stoffel did.
Yeah.
Norman did a full race in Rome with a broken front wing, no problem. And now they're disqualifying me because I have a puncture. We're not playing with legality rules. I'm not playing with trying to find performance on optimizing tire pressures. I have a puncture, a slow puncture in the car. I actually lose performance with it. So we need a little bit of common sense. In Le Mans, you have a puncture. If you're able to nurse it home, they don't stop you because you're under pressure. Same in Formula One. You know, I'm not trying to play with the legality limits. And the inconsistencies that we see with these penalties, with these decisions. Right now I have a 3-minute penalty, but nobody's able to tell me what it's for. I spoke with the FIA guy, said, you can race, the car is safe to race. He allowed me to go back on track.
So are you sure it's for the puncture, or not sure?
I'm not sure.
Okay.
First, there is no written decision.
Initially, the FIA said you have to change your tire, which then means you have to go to the back of the grid. I said, no, the tire is safe. Let me race. We discuss after. But the car is safe. Let me race.
Yeah.
Yeah, but the pressure is too low. This was the discussions we were having. I said, I know because I have a slow puncture, but the car is safe. And they said, okay, you can race. And then I have a 3-minute penalty.
So
und dann gibt es ja jetzt noch mehr Diskussionen über die Leistung der FIA an diesem Wochenende. Ich habe zwischenzeitlich gesagt, boah, die haben ja alles richtig gemacht, war gut gelöst von der FIA. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto öfter denke ich, ja, vielleicht gab es da doch eine Menge Verbesserungspotenzial. Vielleicht beschränke ich mein Lob auf Rennleiter Scott Elkins, der echt 4 schwere Wochen jetzt hinter sich hat, oder 2 eigentlich nur, in Rom schon mit diesem Horrorunfall auf der Bergaufpassage, dann jetzt dieses Chaos von London erst am Samstag, wo sich die Fahrer einander in die Karre gefahren sind, dann am Sonntag das Regenrennen, der hat wirklich viel zu tun gehabt. Abgesehen davon gab es wirklich viele Entscheidungen, die einigermaßen fragwürdig gewesen sind. Eine fragwürdige Entscheidung, wo Elkins vielleicht dann doch mitgemischt hat, war dieser Start des Sonntagsrennens, wo wir uns schön eingefunden haben im Pressezentrum, sind vorher noch mal ein bisschen durchs E-Village gelaufen, was gar nicht mehr so heißt, Fan-Village heißt es, nochmal durchs Fahrerlager marschiert und dann kurz die Hand vom Balkon, da gab es beim Pressezentrum so einen Balkon, wo man die Hand mal kurz raushalten konnte. Oh, es regnet und es regnet in Strömen. Und dann sollte das Rennen losgehen eigentlich um 18 Uhr. Und was passierte? Ja, erstmal ein Safety-Car-Start. Und dann sollte aus dem Safety-Car-Start ein stehender Start werden. Aber wenn ich jetzt so an den Sonntag zurückdenke, Tobi, einen stehenden Start, den gab's da nicht.
Nee, das ist auch wahr. Tatsächlich wurde der Start dann ja 2-mal verschoben und es gab eine rote Flagge und dann wurde wieder hinter dem Safety-Car gefahren und man hat gesehen, es geht immer noch nicht, weil einfach zu viel stehendes Wasser im Outdoor-Bereich der Strecke war und die Sicht auch deshalb richtig schlecht war, weil die Fahrzeuge so viel Spray verursacht haben, so viel Gicht, sagt man ja auch im Deutschen, dass die hinteren Fahrer einfach überhaupt nichts gesehen haben und das war definitiv zu gefährlich. Als es dann etwas besser wurde mit dem Regen, hat man sich dazu entschlossen, nicht stehend zu starten, sondern hinter dem Safety Car. Im Nachhinein betrachtet, ich fand es anfangs ein bisschen langweilig, weil ja, der stehende Start ist ja schon so ein besonderer Spannungsmoment im Rennen. Und ja, wenn man das Rennen mal resümiert hätte, ein Spannungsmoment dem vielleicht ganz gut getan.
Ja, oh, und wie.
Ja, aber aus Sicherheitsgründen glaube ich, dass es nicht unbedingt die falsche Entscheidung gewesen ist. Das sieht übrigens auch René Rast so, den ich am Sonntag nach dem Rennen zu dem Thema befragt habe.
Wir werden Ihre Gründe gehabt haben.
Ja,
die Gefahr ist natürlich, wenn du einen stehenden Start machst, dann kommst du halt auch auf Turn 4, 5 zu, side by side mit mehreren Autos. Das bewirkt halt die Gefahr, dass da wirklich viel passiert. Von dem her war es wahrscheinlich richtig, das Feld einfach ein bisschen zu entzerren, um halt nicht dieses Problem zu haben, das Unkracht.
Und ein letztes Ei, das sich die FIA gelegt hat, das müssen wir auch noch besprechen. Dann sind wir auch fertig mit dem Rant und dann hoffen wir, dass wir nochmal irgendwie einen Presseausweis kriegen, von denen, nachdem wir die hier so zerrupfen. Aber ich dachte gerade noch an eine Szene und die steht hier auch gar nicht in unseren Notizen drin, aus Zeitgründen. Aber ich schmeiße jetzt mal die Notizen über den Haufen. Stoffel van Dorn und sein Unfall mit Edo Mortara war das, nicht wahr?
Korrekt.
Im Samstagsrennen. Der rauschte da in Kurve 1 an, als gäbe es kein Morgen mehr und räumt Mortara richtig ab. Und kriegt dafür keine Strafe. Beschreib mal, wie war die Situation und kannst du nachvollziehen, warum es da nichts gab?
Also Stoffel van Dorn hat auf der Geraden erst einen anderen Fahrer überholt und hat deshalb sehr spät für Kurve 1 gebremst. Und da fuhr Edo Mortara, den er deshalb umgedreht hat. Diejenigen, die ein gutes Gedächtnis haben, werden sagen, das kommt mir bekannt vor. Genau das gleiche hat Sam Bird in Hyderabad gemacht, als er seinen Teamkollegen Mitch Evans getroffen hat. Mit dem Unterschied, dass jetzt Van Dorn und Mortara weiterfahren konnten, weil die Geschwindigkeiten in dieser Kurve deutlich geringer waren als in Hyderabad damals. Aber nichtsdestotrotz, der Unfall war in meinen Augen ein komplettes Abziehbild. Und tatsächlich haben die Rennkommissare sich die Situation noch angeguckt, haben aber dann entschieden, ja, kein Fahrer trifft die alleinige Schulter an dem Unfall und es wird keine Strafe ausgesprochen. Wo ich mich frage, Mottara fährt vollkommen unbeteiligt einfach auf seiner Linie, wird von Van Dorn getroffen, rumgedreht. Wo soll Mottara da auch nur ein klitzekleines bisschen Schuld tragen? Erschließt sich mir überhaupt nicht. Also für mich ist das eine hundertprozentige Van Dorn-Geschichte gewesen. Vielleicht eine zweite Situation, wo die Entscheidung auch noch fragwürdig war. Die Kollision, die zur zweiten roten Flagge geführt hat. Norman Nato fährt hinter Sebastian Buemi, der extrem langsam ist und versucht, das Auto so breit zu machen, wie es geht. Norman schiebt sich auf der Innenseite daneben. Buemi macht die Tür zu, drückt ihn in die Mauer, dreht sich dabei und die beiden verkeilen sich und blockieren die Strecke. Da bin ich auch zum Beispiel bei Sam Bird und sehe die Schuld ganz klar bei Buemi, der ein unmögliches Verteidigungsmanöver gemacht hat. Die Rennkommissare hingegen sagen, nein, das war Natos Schuld, das war ganz alleine Natos Schuld. Das war zumindest die Sicht, die der Driver-Steward vertritt. Die Rennleitung hat ja bei jedem Rennen einen ehemaligen Rennfahrer, der das Ganze auch so ein bisschen aus Rennfahrersicht beurteilt. Bei allem Respekt, aber da muss ich sagen, der Fahrer-Steward ist meistens der gleiche und das war auch in diesem Wochenende Paul Belmondo. Diejenigen von euch, die jetzt vielleicht noch nicht in meinem Alter sind, werden den als Rennfahrer gar nicht kennen.
Doch, ich kenne ihn auch.
Als Rennfahrer?
Ja, auch das.
Aber nicht, desto,
nicht, aber nicht als Aktiven, also ich war flüssig als
Ja, Rennfahrer. Genau, richtig. Wie gesagt, der ist vor 30 Jahren tatsächlich mal Formel 3000 gefahren und war anschließend Testpilot bei Benetton, als Michael Schumacher da fuhr. Michael Schumacher wechselte 96 zu Ferrari. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das her ist, dass der tatsächlich aktiv Formel-Autos gefahren ist. Da muss ich die Frage stellen, ob es vielleicht nicht dann doch besser wäre, doch etwas zeitgemäßeren Piloten für diese Aufgabe zu fragen. Insbesondere vielleicht jemanden, der auch schon ein bisschen Formel-E-Erfahrung hat und sich auch mit dem Racing auf den Stadtkursen, auf den engen Stadtkursen so ein bisschen auskennt. Oliver Askew zum Beispiel, Nelson Piquet Jr. Es gibt so viele ehemalige Formel-E-Piloten, die für sowas in Frage kommen. Nichts gegen Herrn Belmondo, der mit Sicherheit auch durchaus Ahnung von dem Thema Rennfahren hat. Aber der ist mittlerweile auch 60. Wie gesagt, wenn man sich da jemanden als Ex-Fahrer reinholt, der Ahnung hat, dann bitte auch so, wie man das als TV-Experte macht, ja, einen Fahrer, der ja doch relativ frisch aus der ganzen Geschichte raus ist und das Ganze auch vielleicht ein bisschen zeitgemäßer betrachten kann, dann habe ich die Hoffnung, dass solche Sachen nicht nochmal passieren.
Ihr merkt also, es war eine ganze Menge los in London. Irgendwie eines der ereignisreichsten Wochenende in der jüngeren Vergangenheit, irgendwie aber auch gar nicht. Also, Tobi, es ist irgendwas dazwischen. Also der Samstag, das war, da gab es genügend Stoff, um 3 normale Renntage zu füllen. Und der Sonntag, das war ja langweiliger als ein drittes freies Training.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, im Endeffekt ist ja bis auf das spektakuläre Samstagsrennen, ja, wo so viel hatten, auch an dem ganzen Wochenende nichts Interessantes passiert. Ja, wir haben ja auch immer auf eFormel.de so eine Rubrik, das Paddock-Geflüster, wo wir auch interessante Nebengeschichten für sammeln. Und da hatten wir, obwohl wir zu zweit vor Ort waren, enorme Schwierigkeiten, das mit tatsächlich interessanten Geschichten zu füllen. Einfach weil vom Gefühl her überhaupt nichts Interessantes passiert ist am gesamten Wochenende.
Ja, es gab schon so ein paar Fahrermarktmeldungen, aber das ist nichts für unser Fahrerlagergeflüster. Vielleicht haben wir auch einfach zu schlechte Ohren und hören das Geflüster gar nicht.
Gut, das Fahrerlager war jetzt schon ein paar Meter weit weg vom Media Center, ne?
Das stimmt tatsächlich.
Das waren tatsächlich doch gut 500 Meter, die man da zurücklegen musste.
Aber nichts im Vergleich zu Rom.
Ja, das war echt nicht von diesem Planeten. Und auch nicht im Vergleich zu Paris, ja, das muss man auch mal sagen. In Paris war ja das Media Center gefühlt in einem anderen Departement.
Ja, das stimmt tatsächlich. Da müssen wir eigentlich auch mal in der Episode so schöne Pressezentrumsgeschichten zusammentragen. Wie da auch immer gejohlt und gejaut und gekreischt und geschrien wird im Pressezentrum während des Rennens. Das ist echt spannend. Da fiebern wirklich alle mit.
Aber ich kann dazu sagen, am Sonntag gab es nicht ein einziges Mal die Situation.
Da wurde gegähnt.
Ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall.
Ich frage mich ja auch ganz oft, also Einerseits frage ich mich beim Sonntagsrennen, wie kann man das als Fernsehkommentator irgendwie überbrücken? Du hast wahrscheinlich eine Liste mit Notizen, also weiß ich, du hast eine Liste mit Notizen, mit Zahlen, Daten, Fakten, um das irgendwie zu strecken. Aber gerade am Samstag, da den Überblick zu behalten, ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Das ging mir im Ticker ja schon so. Da habe ich allerdings den Nachteil, dass ich halt noch die Zeit zum Tippen einplanen muss. Und das dauert ja ein bisschen länger, als irgendwie einfach nur die Luke aufzumachen und zu erzählen. Das haben wir auch nochmal bei Flo Obst nachgefragt. Wie hat er das eigentlich gemacht, da den Überblick zu behalten?
Ich glaube, dass die 9. Saison der Formel E generell gelegentlich schwierig war in puncto Überblick. Da war Samstag jetzt keine übermäßige Ausnahme. Ich zum Beispiel fand es in puncto Überblick auch schwierig nach diesem Mega-Crash in Rom, erstmal auseinander zu klamüsern, wer denn überhaupt noch im Rennen ist, wie die Reihenfolge sein wird, denn ich glaube, es war Nato, der gar nicht aufgeführt wurde von der Rennleitung. Und generell das ganze Pack Racing hat doch sehr dazu geführt, dass die Konzentration über die gesamte Renndauer auch für Journalisten und Journalistinnen nicht gerade einfacher geworden ist. Also wenn du dann wie in Berlin mehrere Führungswechsel hast, oder in Portland über 400 Positionswechsel. Die Formel E spricht ja gern von Überholmanövern, das sehe ich ein bisschen anders. Dann ist es schwierig, das so alles im Blick zu haben, zumal die Regie in diesem Jahr auch gelegentlich mal Führungswechsel verpasst hat. Das ging im ersten Rennen los, als Jake Dennis an die Grassi vorbeigegangen ist und hat sich eigentlich über die ganze Saison durchgezogen. Deswegen war das auch immer ein Element, wo es schwierig war, einen Überblick zu behalten. Ich glaube, dass Samstag auch das typische Formel E durcheinander war, zumindest was Saison 9 angeht, aber jetzt nicht übermäßig mehr als in anderen Rennen, beispielsweise, wo es gerade ja eben in puncto Positionswechsel sehr wild war, teilweise.
Abgesehen davon muss ich aber auch nochmal, bevor wir hier jetzt gleich mal auf die Zielgerade dieser Episode schreiten, kurz anmerken, wie cool ich dieses Event in London fand. Das bringt euch, liebe HörerInnen, jetzt natürlich nichts, wenn ihr nicht da gewesen seid. Aber falls ihr im nächsten Jahr vielleicht mal einen Städtetrip nach London machen möchtet, der E-Prix lohnt sich wirklich. Gerade im Vergleich zu Berlin war da so unglaublich viel geboten. Das war der Hammer. Einerseits, das Excel-Zentrum ist halt riesengroß. Auf der einen Seite von dieser Messehalle war die Rennstrecke aufgebaut. Auf der anderen Seite war wirklich ein Festival aufgebaut. Ein Riesenareal mit Fressbuden, mit einer Bühne, wo DJs eingeheizt haben. Du konntest Spiele spielen, du konntest Autos-Test fahren, du konntest Fotos mit dem Gen 1, 2 und 3 Fahrzeug der Formel E machen. Es gab eine Girls-on-Track-Initiative. Cupra hatte einen Stand, Hancock hatte einen Stand und die Liste geht weiter. Wahnsinn, was in London wirklich alles geboten war. In Sachen Eventqualität nicht in der gleichen Liga wie Berlin, sondern eine oder zwei oben drüber. Und wir haben auch deutsche Fans gefunden im Fandorf der Formel E. Vielen Dank für das nette Treffen. Das hat wirklich mein Wochenende sehr, sehr, sehr versüßt. Und Carina habe ich nach dem Treffen mal aufgetragen, unsere Augen und Ohren zu sein im Fandorf der Formel E. Und mal so ein bisschen für uns die Atmosphäre aufzusaugen. Das hier ist ihr Bericht.
Hi, ich bin Carina und ich war jetzt mit meinen Freunden am Sonntag bei dem Rennen, bei dem Finalrennen. Mir hat total die Stimmung gefallen. In London ist es ja auch besonders mit der Start- und Zielgeraden durch diese Halle und irgendwie ist diese Stimmung total am Brodeln. Man kann die total aufnehmen. Wir saßen in dem Jaguar-Fanclub, was auch nochmal richtig, richtig cool war, weil die Leute total abgegangen sind. Das war echt schön. Was mir an der Formel E generell gefällt, ist, dass man ganz lieb aufgenommen wird, dass man irgendwie ganz willkommen geheißen wird, auch wenn man nicht so viel mit Motorsport am Hut hat, was ich echt ganz toll finde. Ansonsten freue ich mich schon mega auf die nächste Saison und auf euren Podcast jede Woche. Liebe Grüße!
Liebe Grüße zurück! Carina, das war so sweet, so goldig. Vielen, vielen Dank für deine Sprachnachricht und fürs treue Hören. Das hat mir mein Herz blüht auf. Und jetzt blüht mein Herz gleich noch viel mehr auf, Tobi, denn es ist Zeit für
Tobis Teleskop.
ein letztes Mal in dieser Saison. Ist er.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal auf ein spektakuläres Event, das im Vorfeld des London Grand Prix stattgefunden hat. Jake Hughes hat auf der Startzielgeraden mit 218,71 km/h einen neuen Indoor-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt und sich somit ins Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen. Den Regeln zufolge musste das Fahrzeug dabei innerhalb des Gebäudes aus dem Stand losfahren und auch wieder zum Stehen kommen. Die Formel E hat eigens für diesen Versuch ihr Demo-Auto modifiziert. Der Frontmotor wurde aktiviert, sodass der Rennwagen über insgesamt 400 kW Leistung verfügte. Außerdem wurde der Frontflügel aerodynamisch optimiert. Im entscheidenden Versuch schlug Dennis dabei Lucas Di Grassi, der nach einem kleinen Quersteher rund 1 km/h langsamer war als der Brite, und sicherte sich den Rekord. Tobi, 218 Kilometer pro Stunde in einer Halle. Was ist dann das Schnellste, das du je gefahren bist?
In einer Halle?
Na, in einer Halle und insgesamt vielleicht.
Ich glaube, okay, jetzt will ich richtig flexen. Ich habe mal auf dem Nürburgring Formel BMW fahren gemacht. Und da bin ich, glaube ich, in die Nähe der 200 gekommen. Vielleicht waren es auch eher nur so 130. Keine Ahnung. Es fühlte sich sehr schnell an. Ich war sehr rasant unterwegs. Ich glaube, das waren so um die 180. Und fairerweise, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich fahre auch nur einen Ford Ka. Der kann nicht 218 und erst recht nicht in der Halle. In der Halle wahrscheinlich mit Geschwindigkeitsbegrenzung im Tunnel 80. Ich kann das schwer sagen.
Zählt ein Tunnel als Halle?
Gute Frage, ja. Ich würde sagen schon. Was macht denn eine Halle aus? Das ist überdacht, da gibt's einen Eingang und einen Ausgang. Und es hat einen Tunnel auch.
Man müsste sich mal die Regeln beim Guinness-Buch der Rekorde durchlesen, was denn da tatsächlich für Voraussetzungen gelten. Weil längere Tunnel gibt's auf jeden Fall und da kann man doch locker auch die 218 schlagen,
eigentlich
oder?
Schon, ja.
Das ist doch mal ein Projekt für die Saisonpause, oder?
Eigentlich schon. Lass uns mal an einem Auto ein bisschen rumschrauben, ein bisschen tunen und einfach der Formel E richtig einen reinwürgen, indem wir 219 in der Halle fahren. Wir fahren einfach mal... Elon Musk, der hat doch da irgendwie in L.A. seinen Hyperloop-Tunnel. Einfach mal da langballern. Das kriegen wir hin. Also vor allem 218, das ist sauschnell. Aber machbar schnell, glaube ich. Mit genügend Pferden unterm Hintern.
Ja, mit Sicherheit. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte jetzt nicht beim nächsten Versuch im Elbtunnel versuchen, 220 zu fahren. Das ist nicht nur irre gefährlich, sondern ich glaube, das wird auch ziemlich teuer, solltet ihr euch dabei erwischen lassen. Und dann kriegt ihr so ein hübsches Foto nach Hause. Und nee, besser nicht. Don't try this at home.
So, Episode fast durch. Fehlt eigentlich nur noch die Rubrik Sieger und Verlierer und Tippspiel in der Formel E. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Tobi, ich hätte gerne von dir, wie immer, gehört, wer ist so der heimliche Sieger des Wochenendes? Denn Jake Dennis ist der offensichtliche Sieger des Wochenendes. Den will ich jetzt mal ausklammern. Nix gegen Jake persönlich. Aber wer ist so ein heimlicher Winner of the Weekend?
Ja, für mich ist nicht nur ein heimlicher Winner, auf jeden Fall Norman Nato. ZuhörerInnen, die jetzt gut aufgepasst haben, werden sich vielleicht wundern, den habe ich schon in Rom zum heimlichen Gewinner erklärt. Aber tatsächlich, Norman Nato hat gerade am Sonntag ein richtig gutes Rennen gefahren und auch ein richtig gutes Qualifying und hat somit Nissan den Sieg in der Teamwertung über sein Kundenteam McLaren noch verschafft. Das war anfangs der Saison überhaupt nicht zu sehen. Der hat richtig gut performt am Wochenende. Hätte er nicht die in meinen Augen überflüssige Strafe für die Aktion mit Buemi bekommen, hätte er am Samstag auch auf dem Podium gestanden. Ansonsten haben ja nur die üblichen Verdächtigen Podiumsplätze abgeräumt. Jake Dennis zweimal, Mitch Evans zweimal. Von daher mein heimlicher und vielleicht gar nicht ganz so heimlicher Gewinner des Wochenendes, auf jeden Fall Norman Nato. Verlierer des Wochenendes möchte ich dann direkt anschließen, kann in meinen Augen eigentlich nur Porsche sein. Die sind mit hohen Ambitionen nicht nur in die Meisterschaft, sondern auch in den Meisterschaftskampf beim letzten Rennwochenende gestartet, wollten unbedingt noch mit dem Teamtitel nach Hause reisen, gehen jetzt auf Platz 4 nach Hause und Die Ergebnisse, die sie an diesem Wochenende geschafft haben, sind weit von den hohen Zielen weg, die man sich gesteckt hat. Natürlich, ja, die Strafe für Antonio Felix da Costa spielte auch mit rein, genau wie der Crash von Pascal Wehrlein mit René Rast. Aber am Sonntag dann Pascal Wehrlein Startplatz 10, im Rennen Platz 10, Antonio Felix da Costa Startplatz 20, im Rennen auch weit weg von den Punkten. Das hat man sich bei den Porsche-Jungs definitiv anders vorgestellt. Und ja, eine richtig gute Saison, die beste Saison, die das Team hier hatte, dann auf die Art und Weise zu beenden, ist dann doch eher ein bisschen enttäuschend, finde ich. Und daher, meine Verlierer des Wochenendes sind leider die Weiß-Schwarz-Roten aus Weissach.
In Sachen Verlierer des Wochenendes muss ich, glaube ich, für Nick Cassidy gehen. Was vielleicht einigermaßen überraschend ist, weil er ja mit dieser großen Souveränität das Sonntagsrennen gewonnen hat. Da hat ihm wirklich, da war ihm keiner schnell genug. Nick Cassidy war einfach der Beste am Sonntag. Und da gibt's gar keine Diskussion für mich. Trotzdem, durch diesen Teamkollegen-Zwischenfall mit Sebastian Buemi am Samstag, ist er der Verlierer. Nicht, weil er was falsch gemacht hat oder sowas, sondern es tut mir einfach richtig, richtig leid für Nick Cassidy, der am Samstag, ja, unter so harschen, bitteren Umständen den Titel verloren hat. Dann richtig, richtig schlecht geschlafen hat. Er hat das ja immer wieder auch betont. Der eigentlich ein Wahnsinnssatz. Ich bin um 2 aufgewacht heute Nacht, hat er am Sonntag dann gesagt. Dachte, das wäre ein Albtraum. Hab festgestellt, es war keiner. Und dann hört Cassidy, das ist so seine Art, halt einfach auf zu reden. Der hat da einfach den Punkt gemacht und versucht nicht noch irgendwas schön zu reden danach, sondern er sagt, mir geht's gerade richtig mies. Das ist ein Albtraum. Und ich will ihn einfach nur in den Arm nehmen, ehrlich gesagt. Ihm alles Gute wünschen für 2024, für die neuen Aufgaben bei Jaguar. Vielleicht läuft es da ein bisschen besser. Er war ja auch ähnlich wie Jake Dennis bei Andretti derjenige, der den Großteil der Punkte seines Teams gesammelt hat. Also für Jaguar sieht's richtig gut aus im nächsten Jahr. Die sind schon mal prophylaktisch mein Sieger der Saison 2024 damit. Aber trotzdem, Nick Cassidy, mein Verlierer des London E-Prix. In Sachen Gewinner muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen. Da gibt's irgendwie einige. Vielleicht die Mannschaft NIO 333, die sich im Kampf um Position 9 in der Team-WM, also das ist wirklich allen egal eigentlich, Position 9, aber nochmal richtig gestreckt haben, richtig reingehangen haben in den letzten 4 Rennen. Seit Rom immer in den Punkten gewesen, nicht super viele Punkte gesammelt, aber sich richtig, richtig gut angestellt haben. Auch Zete Camara zum Beispiel am Samstag in London, ich glaube, 5. war er, bevor er disqualifiziert wurde. Also wirklich top, was NIO 333 am Ende dieser Saison gemacht hat. Der Frust ist oft groß gewesen in diesem Jahr, das werden die Fahrer auch nicht müde zu betonen, aber umso größer ist jetzt die Erleichterung, dass es in der Team-WM 42-41 steht, im direkten Vergleich zu Mahindra. Das ist ein Sieg, der gefeiert werden sollte. Glückwunsch dazu. Und jetzt, wo wir schon beim Thema Siege sind, Tobi, übergebe ich dir wieder das Kommando hier. Denn wir sind am Ende von unserem Community-Tippspiel angekommen. Irre, auch da ist die Saison schon wieder durch. Vielen, vielen Dank an Ricardo für das Organisieren von dem Ganzen. Und auch an Naga, der während der Saison unfassbar viel sich da reingehangen hat. Der geht hier immer an der Stelle ein bisschen unter. Deswegen nochmal explizit. Naga, vielen, vielen Dank fürs Mithelfen bei der Organisation von unserer Kicktipp-Runde. Und du, Tobi, verkündest jetzt stolz und mit Posaunen und Trompeten das Ergebnis davon.
Auf jeden Fall. Lass uns erstmal, bevor wir auf die Gesamtwertung zu sprechen kommen, über die Tagessiege reden. Da hat am Samstag der Timo gewonnen. Unser Chefredakteur, und hat nochmal alles offen gemacht im Meisterschaftskampf. Am Sonntag ging dann der Sieg an den E-Golfinator. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die beiden. Kommen wir nun zur Gesamtwertung. Da hat es für den Timo leider nicht ganz gereicht. Wir haben einen neuen Meister. Und Champion ist tatsächlich unsere Svenny.
Juhu!
Die es geschafft hat, ihren großen Vorsprung, den sie zwischenzeitlich hatte, auch über die Ziellinie zu retten. Herzlichen Glückwunsch, Svenny. Für mich bleibt, ja, trotz 2 guter Tipptage nur der 2. Platz in der Endabrechnung. ja, ich habe jetzt so ein bisschen das Nick Cassidy-Feeling.
Oh nein! Bist du heute auch nachts um 2 aufgewacht und dachtest, es wäre ein Albtraum?
Nee, ich glaube, ich bin heute Nacht um 2 erst ins Bett gegangen.
Ach so, gut. Stimmt, ich auch.
Wir haben dann tatsächlich eine neue Drittplatzierte. Dani83 ist dann tatsächlich auf den letzten Metern noch vorbeigezogen mit einem richtig guten Sonntagstipp. Timo hat dann im Endeffekt den vierten Platz in der Gesamtwertung belegt und du, Tobi, hast es tatsächlich noch in die Top 10 geschafft.
Yes!
Obwohl du Monaco vergessen hast zu tippen. Am Ende steht für dich Platz 9 mit 359 Punkten zu Buche. Die Teamwertung geht aber ganz klar an unser Redaktionsteam. Ja, da haben wir uns ordentlich einen Vorsprung erarbeitet vor Team One. Und Drittplatzierter der Teamwertung sind die E-Maestros.
Herzlichen Glückwunsch an alle und vielen Dank fürs Mitspielen. Das war wirklich, wirklich spaßig im Verlauf dieser Saison. Gerne nächstes Jahr wieder. Und jetzt klappen wir den Laptop zu, Tobi. Es ist vollbracht. Die Formel-E-Saison 2023 ist durch. Zumindest jetzt fürs erste Mal. Wir treffen uns natürlich, nächste oder übernächste Woche nochmal wieder. Müssen wir nochmal auskaspern zur großen Saisonanalyse. Habe ich ja schon am Anfang der Episode angekündigt. Jedes Team muss zerpflückt werden und analysiert werden. Und da haben wir ganz viel zu erzählen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn in dieser Saison ist wirklich, wirklich, wirklich viel passiert. Es fing an mit dem Auto, das gar nicht bremsen konnte. Dann gab es diesen Teamkollegen Crash bei Jaguar als Top-Geschichte aus Hyderabad in Indien. Und jetzt am Ende steht Jake Dennis als Champion ganz oben. Wahnsinn, was da alles in diesem Jahr passiert ist. Und bei der nächsten Episode haben wir auch wieder ein vernünftiges Mikrofon unter der Nase. Liebe HörerInnen, ihr werdet es ganz sicher schon in den ersten Sekunden bemerkt haben. Das war heute ein etwas anderer Ton und auch nicht der Ton, den wir uns gewünscht hätten. Das ist die erste Podcast-Episode, die auf einem Handy aufgezeichnet wurde bei uns. Liegt dran, dass ich einfach ein Kabel vergessen habe einzupacken auf dem Weg nach London. Tut mir leid, ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal ist alles besser. Jetzt erstmal einen schönen Start in die Woche. Erholt euch gut von diesem Formel-E-Wochenende. Und auch dir, Tobi, danke fürs Dabeisein. Einerseits heute und in der ganzen Saison.
Ja, vielen Dank. Kann ich aber nur zurückgeben, Tobi, danke für die doch sehr, sehr unterhaltsamen Episoden, die wir immer zusammen gemacht haben. Es waren ja doch eine ganze Menge und ja, ich freue mich drauf, jetzt erstmal wieder nach Hause zu kommen und ja, mein Flug geht schon in, ich guck mal auf die Uhr, 4 Stunden. Du hast noch ein paar Stunden länger, hier fliegst du ja auch heute Abend noch heim und dann glaube ich nächste Woche oder übernächste Woche, wenn wir dann die Saisonanalyse machen, vertraut an unseren Plätzen, du im Schrank und ich an meinem Schreibtisch. Auch wieder mit unseren gewohnten Mikros und in unserer gewohnten Umgebung.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Dann schönen Start in die Woche euch allen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.